Halt. Und ich glaube noch nicht mal, dass sie so schwierig ist oder so schwer ist, wenn der Apostel von schweren Zeiten redet, dass wir jetzt mit so viel Verfolgung zu tun haben oder mit so viel Druck von der Welt oder Druck von Christen oder sowas. Und das lässt man ja eigentlich an sich in Ruhe. Aber doch ist es so, dass wir in einer anderen Weise doch sehr stark unter Beschuss geraten durch bestimmte Ideologien und Tendenzen, die es um uns herum gibt. Denn diese Ideologien, da können wir fast, ich hätte beinahe gesagt, wir können da fast nicht zu, natürlich können wir was dazu, aber das Problem ist, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir studieren, wenn wir in der Arbeit sind, sind wir von Menschen umgeben, von Lehrern, von Professoren umgeben, die einfach völlig anders denken als wir. Und wir werden dadurch beeinflusst. Und das muss uns einfach mal klar sein, dass wir durch die liegenden Menschen beeinflusst werden. Das ist, müssen wir mal tief verstehen. Und wir werden davon beeinflusst, dass es heute so etwas gibt wie den Feminismus. Ja, den gibt es natürlich nicht erst seit heute, sondern schon viel länger. Aber dass die Frau immer mehr um ihr Recht, um Gleichstellung, um Gleichberechtigung und so weiter ringt, dass wir lesen und hören von Frauenquoten und dergleichen, das ist die Zeit, in der wir leben. Und manches ist da sogar gar nicht so verkehrt dran. Der Feminismus hat auch mit manchem aufgeräumt, was wirklich eine Katastrophe war, wie Frauen zu einer bestimmten Zeit behandelt worden sind. Also wir merken auch, dass da nicht alles immer schlecht dran war. Und doch gibt es natürlich da Auswüchse, die eben auch auf uns einen Eindruck machen. Oder die ganze Emanzipationsbewegung oder jetzt neu diese ganze Gender-Ideologie, die auf uns zurollt, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, sind wir jetzt Männlein oder Weiblein oder irgendwas anderes. Ja? Also das geht alles nicht spurlos an uns vorüber und das muss uns einfach mal klar sein. Noch ein Satz, eigentlich mag ich das Thema nicht. Also glaubt nicht, dass ich jetzt so darauf erpicht bin, jetzt kann ich den Frauen mal endlich nochmal was sagen, ja, wie sie sich zu verhalten haben. Am liebsten würde ich eigentlich, und das werde ich auch machen, die Männer können sich warm anziehen, ich werde auch nochmal was zu Männern sagen, nämlich über die Leitung des Geistes in den Zusammenkünften. Denn da geht es darum, dass die Männer etwas zu sagen haben. Und da muss man auch mal etwas zu sagen. Denn wenn die Männer nicht ihren Part übernehmen, müssen wir uns nicht wundern, wenn Frauen sagen, naja, wenn ihr es nicht macht, dann machen wir es halt. Ja? So, und das ist natürlich keine Entschuldigung, aber ich möchte nur mal sagen, wir Männer müssen erstmal auch auf uns selber zeigen. Also es ist nicht mein Lieblingsthema und trotzdem halte ich es für sehr wichtig, weil es eben in unserer Zeit Bücher gibt, die erscheinen und ich habe mit mir gerungen, zeige ich es überhaupt oder zeige ich es nicht, aber es geht eh nicht an euch vorbei, wo ein Bruder, der eben auch aus diesem Dunstkreis der Brüderbewegung kommt, ein Buch geschrieben hat, aus Holland kommt er, wo er eben lehrt, dass eben Schwestern durchaus sich beteiligen können in den Versammlungen. Und das Buch heißt, sollten Schwestern schweigen? Ja? Also sollte Gott wirklich gesagt haben, mit anderen Worten. Und wir müssen darauf vorbereitet sein, auf diese Situation, denn das ist, womit wir konfrontiert werden.
Du meinst laut beteiligen. Beteiligen sollten sie sich schon, aber nicht laut.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja, das ist,
ja, es ist ein Unterschied. Ja,
ich möchte darauf hinzuweisen, ja, weil sonst auch unsere Schwestern, die haben es vielleicht, da denke ich mal an die Stunde, wo wir zum Brotbrechen zusammen sind, können die schnell in die Situation kommen, dass sie denken, ja, wir haben ja genau keine Aufgabe.
Ja.
Aber der Herr möchte auch von einer Schwester möchte er Anbetung bekommen.
Genau.
Auch da möchte er Dank von bekommen. Aber eben halt nicht laut.
Ja.
Aber die Gefahr ist, dass wir immer so...
Es nimmt nicht alles weg. Der Ding jetzt im Vortrag. Ja, ist gut, ist gut. Ja, sag weiter.
Nee, ich hätte den Satz nicht verstanden. Was hast du gesagt?
Ja, ja. Nein, er hat Dirk natürlich völlig recht, da stehe ich auch zu, dass Frauen sich natürlich auch in dieser Weise beteiligen sollten. So, wir haben es in der Kirchengeschichte so gehabt, dass das Thema mit Frauenbeteiligung, also laut reden in der Gemeinde, über viele hundert Jahre und tausend Jahre kein Problem war. Aber es gab immer welche, die das anders gesehen haben. Eine ganz kleine Minderheit hat es immer gegeben, die das anders sah. Die meinten, doch, eine Frau kann auch in der Gemeinde sich beteiligen. In der richtigen Art und Weise. Heute ist es genau umgekehrt. Heute gibt es ganz viele Gemeinden und die weite Masse der Christenheit, die das längst eingeführt haben, dass die Frau sich auch in der Stunde mündlich beteiligen kann und reden kann. Und es gibt nur noch wenige, die daran festhalten, dass die Frau schweigen soll in der Gemeinde. Das heißt aber auch, wir können mit der Kirchengeschichte nicht argumentieren. Versteht ihr, was ich meine? Die Kirchengeschichte ist auf der einen Seite mal tausende von Jahren so gewesen und jetzt ist sie genau umgekehrt. Die einen können sagen, wieso, das machen doch alle so, und wir können dann sagen, ja, aber 2000 Jahre hat man es nicht so gemacht. Also da steht es eins gegen eins, da können wir nicht mit argumentieren. Also müssen wir zusehen, was sagt wirklich Gottes Wort dazu. Und dafür brauchen wir eine Überzeugung. Ich möchte euch mal fragen, was habt ihr denn, vielleicht habt ihr auch eine Meinung, eine ganz andere Meinung als die ich vorstellen werde, aber was denkt ihr denn oder was habt ihr mal gehört an Argumenten, warum eine Frau auch sich am Gebet oder an einem anderen Dienst in der Gemeinde Lied vorschlagen oder gleich beteiligen darf? Seid ihr da mal mit konfrontiert worden? Welches Argument wird euch da gesagt?
Ja. Das war ja nur kulturell bedingt.
Genau. Das sind die Fragen, mit denen müsst ihr natürlich dann muss man was drauf zu sagen haben. Ja? Da braucht man etwas, was aus dem Wort Gottes kommt. Aber was kommt denn noch?
Das ist nur an die Korinther ausgerichtet.
Dass es nur an die Korinther ist, genau. Es ist gar nicht für alle Gemeinden. Ja, sehr gut.
Meint man das Plappern, nicht ein Lied vorschlagen. Ach so. Wir dürfen nicht plappern in der Stunde.
Ach so, jetzt habe ich das auch verstanden. Das sagen. Weil das Wort heißt ja dafür reden, heißt ja Laleo, ne? Das ist Lallen, genau. Das, die sollen einfach nicht schwatzen und so. Ja, genau. Okay. Noch was? Paulus hat ein Frauenproblem, oder? Das höre ich auch schon mal. Ja. Genau, ja. Also da gibt es schon einige Unterschiede. Und wer wirklich mal das noch tiefer interessiert, den weise ich auch noch mal darauf hin. Da gibt es ein Video oder zwei von Roger Libby im Internet, der Dienst der Frauen, Teil 1 und Teil 2. Auf YouTube kann man sich den angucken und er nimmt da wirklich sehr genau alle diese Widersprüche oder das, was uns entgegengehalten wird, auf und widerlegt das Ganze. Ich habe natürlich heute, und der macht das nur mit 1. Korinther 14, ich muss natürlich jetzt drei Bibelstellen betrachten und habe dafür viel weniger Zeit als der Roger Libby. Aber wen das dann noch tiefer interessiert, der kann da durchaus auch noch mal was finden. Wichtig ist bei diesem Thema, dass wir wirklich noch mal, deswegen war mir das auch im Gebet wichtig, dass wir noch mal lernen, wirklich zu zittern vor Gottes Wort. Wenn Gott uns etwas mitteilt, dann meint er das auch so. Dann können wir nicht sagen, naja, also das ist vielleicht doch ganz anders gewesen und wir haben dann tausend Ausreden, warum das ausgerechnet in dem Fall, also sonst glauben wir ja immer Gottes Wort, aber in dem Fall müssen wir einfach den historischen Hintergrund oder irgendwas Kulturelles oder irgendwas nehmen, weil das kann ja gar nicht sein. Und das, was, denn wenn wir denken, das kann ja gar nicht sein, dann heißt das eigentlich nichts anderes. Ja, in unserer Gesellschaft, mit unserem Hintergrund, da kann das wirklich nicht sein. Weil wir eben geprägt sind von diesem Feminismus, von der Emanzipation, von der Gender-Ideologie. Und wenn wir heute sagen, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde, dann, das traut man sich ja fast gar nicht mehr zu sagen, weil man sich da ganz komisch bei fühlt, wenn man sowas sagt. Ja, weil man sofort mit Gegenwind rechnet. So, aber das ist, weil wir so geprägt worden sind. Vor 100 Jahren hatte man da überhaupt gar keinen Schmerz, hat auch gar keiner, selbst in der Welt hat da gar keiner ein Problem mit gehabt. Aber wir haben da heute eben ein Problem mit. Und in Jesaja steht, aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und auf den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Und im Petrusbrief heißt es vom Petrus, der schreibt über Schriften von Paulus, so wie auch unser geliebter Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also Petrus hat schon gesagt, ja, manche Schriften von Paulus sind schwierig, aber sie werden dazu benutzt, dass man das Wort Gottes verdreht. Und das, was wir, womit wir zu ringen haben heute, ist genau das. Die Schrift sagt, die Schwestern sollen schweigen in der Gemeinde, und dann wird einfach gefragt, sollten Schwestern schweigen in der Gemeinde? Und dann redet man so lange, dann schreibt man hier ein Buch von über 200 Seiten und am Ende kommt dabei raus, dass in der Bibel gar nicht steht, die Schwestern sollen schweigen, sondern die können eigentlich alles machen, nur nicht lehren. Nur nicht lehren. Ja? Und das muss man sich mal überlegen, ob das wirklich ein Zittern ist vor Gottes Wort. Wir haben soeben schon gehört, wie wir Gottes Willen erkennen können. Und da gehörte Fleiß zu und da gehörte auch Gehorsam zu. Und wenn wir uns überlegen, wie wir Gottes Willen und die richtige Lehre verstehen können, dann könnt ihr euch mal notieren, Johannes 7, Vers 17. Da heißt es, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Also, wer den Willen Gottes tun will, willst du wirklich den Willen Gottes? Möchtest du wirklich Gottes Willen erkennen oder möchtest du deinen Weg haben? Wenn du deinen Weg haben willst, dann wirst du die Lehre des Herrn nie begreifen. Römer 12, Vers 2 heißt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Also wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, wir sollen uns nicht dem Feminismus, nicht der Emanzipation, nicht der Gender-Ideologie in den Arm werfen. Nein, wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Und das würde zur Folge haben, dass unser Sinn, unsere Gedankenwelt erneuert würde. Und dann könnten wir auch prüfen, ob das und was der Wille und der vollkommene Wille Gottes ist. Das ist der Weg. Wenn wir uns so verhalten wollen wie die Welt, werden wir den guten und vollkommenen Willen Gottes nicht entdecken. Dann haben wir noch einen Punkt, die historisch-kritische Auslegung, dass einfach gesagt wird, naja, wir müssen das alles in den historischen Hintergrund bringen. Also wenn wir mit Korinth zu tun haben, dann müssen wir uns genau angucken, was war der historische und kulturelle Hintergrund damals. Und dann könnt ihr bestimmte Dinge hören, ja, das war damals so bei den Korinthern und so bei den Korinthern und dann gibt es auch noch unterschiedliche Ansichten darüber. Und wenn man das alles berücksichtigt, ja, dann erscheint auf einmal das Wort Gottes in einem ganz anderen Licht und dann ist das für uns überhaupt nicht mehr zu übernehmen. Und ich sage nicht, dass Historiker schlecht sind, aber wenn die Historiker uns auf dahin bringen, dass am Ende das Wort Gottes nicht mehr gültig ist, so wie es in der Bibel steht, dann führen sie weg von der Bibel und nicht hin zu der Bibel. So ist es auch mit Auslegern. Ausleger sind gut, aber wenn sie uns nicht zum Wort führen, dann müssen wir sie fallen lassen. Und dann kommen Leute und sagen, naja, da haben wir dann noch einen Professor XY, der hat aber gesagt... Also der Professor X hat aber gesagt, so und so und so. Der historische Hintergrund, so und so und so. Und dann sage ich dir, ich werde irgendwo einen Professor Y finden, der sagt dir das ganz andere. Und dann musst du dich nicht nur zwischen zwei Bibelauslegungen entscheiden, sondern musst du dich auch noch zwischen zwei Historikern unterscheiden oder zwischen zwei Professoren. Ja, die Sache wird nicht einfacher, wenn wir einfach sagen, wir glauben, was irgendein Historiker gemacht hat. Und wir haben die gleiche Gefahr wie alle Sekten, dass wir dann die Bibel plus haben. Wir haben dann wie die Adventisten eine Ellen White, wie die Mormonen, die haben noch so ein Buch Mormon dabei und die Zeugen Jehovas haben auch noch irgendwas, die haben ihre eigene Bibelübersetzung gemacht. Dann brauchen wir einfach den Historiker dabei, um die Bibel richtig zu verstehen. Und das kann doch nicht sein, dass jemand, der die Bibel findet, auf einer einsamen Insel, dann erstmal einen Professor X fragen muss, wie man die Bibel auslegt. Wenn also der historische Hintergrund uns mitgeteilt wird in der Bibel, dann ist der wichtig und dann sollen wir den erforschen und berücksichtigen. Aber wenn uns das Wort Gottes nichts sagt zu dem Hintergrund, dann können wir das so aufnehmen, wie Gott es uns sagt. Gott erwartet doch nicht von uns, dass wir erstmal Geschichte studieren, um die Bibel zu verstehen. Und dass wir abhängig werden von irgendwelchen, wir entmündigen uns letztendlich selber. Wenn wir meinen, wir müssten erstmal den geschichtlichen Hintergrund haben, weil wir haben gar nicht die Möglichkeit, die Dokumente dafür, um das rauszubekommen. Wir werden dann abhängig von anderen, die uns dann etwas darüber sagen und dann können wir erst die Schrift verstehen. Also bitte vorsichtig mit solchen Dingen. Und dann haben wir, die Zeit, die rennt viel zu schnell. Ich bin erst an der Einleitung hier. Aber egal. Und weil es ist wichtig, damit werden wir konfrontiert. Das heißt, Vorsicht vor dem frommen Gewand, habe ich das genannt. Da wird dir gesagt, naja, wir haben aber lange darüber nachgedacht. Und wir haben viel dafür gebetet. Ja, aber wisst ihr, wenn man auch noch so viel dafür betet und noch so viel darüber nachdenkt und da am Ende kommt das Gegenteil von dem raus, was da steht, dann ist das nur ein frommes Gewand. Dann ist das nicht mehr als das, was wir in 1. Korinther 2 finden, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Darauf kommt es an, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, Römer 16, sondern ihrem eigenen Bauch und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also es werden schöne Reden geführt, um das zu zeigen und das zu offenbaren. Und das ganz ehrlich, ich mag den Philipp Nunn sehr, aber dieses Buch ist besonders dadurch so gefährlich, weil der so lieb ist, weil der das ganz nett und ganz demütig und respektvoll, wirklich, und das meine ich ganz ernst, und dafür schätze ich das ihn sehr, ja. Also ich sage nicht nichts gegen diesen Bruder und gegen sein Herz oder wie er zum Herrn eingestellt ist. Aber das ist eine Art von Verführung, dessen müssen wir uns auch bewusst sein. 2. Timotheus 4 heißt es, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden, das heißt auch starker Wunsch, ein großes Verlangen, eine Lust nach irgendwas, sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzeln. Es hört sich dann halt gut an. Und wir wollen auch uns daran erinnern, dass wir immer wieder den Kontext beachten müssen, wenn wir eine Schriftstelle untersuchen. Und wir wollen die Bezüge sehen. Und das finde ich ganz interessant. Bei allen drei Bibelstellen, die wir haben, wird immer auch auf die Schöpfungsordnung oder auf die Schöpfung zurückgegriffen, wie es am Anfang war. Also wenn wir gleich uns 1. Timotheus 2 angucken, 1. Korinther 14 angucken und 1. Korinther 11 angucken, dann finden wir dort immer wieder Hinweise auf die Schöpfungsordnung, so wie Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und das ist ein sehr wichtiges Argument, um hier schon zu sagen, Paulus argumentiert überhaupt nicht mit dem kulturellen Hintergrund, er argumentiert überhaupt nicht mit irgendwas Historischem oder Jüdischem, sondern er sagt einfach, es ist etwas, was von Anbeginn an so war. Und was er argumentiert auf Grundlage dessen, was die Schöpfungsordnung uns vorgegeben hat. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Grund, um dieses kulturelle Argument letztendlich zu widerlegen. Und jetzt kommen wir zum ersten Timotheusbrief. Das ist die erste Stelle, die wir betrachten wollen. Da heißt es in Kapitel 2, das beginnt so, dieses Kapitel: Nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Das ist der zweite. Das ist der erste Timotheusbrief natürlich. Kapitel 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Also es geht hier auch um das Gebet. Und dann heißt es in Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso auch, dass die Frauen sich im bescheidenen Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern still zu sein. Und dann kommt es, denn Adam, also jetzt nicht hier, wir sind jetzt in der kulturellen Situation und so weiter. Nein, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber gerettet werden beim Kindergebären, wenn sie bleiben in Glauben, Lieben und Heiligkeit und Sittsamkeit. Und dann finden wir einen Schlüsselvers für den Timotheusbrief in Kapitel 3, ab Vers 15 oder ab Vers 14 schon. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also das ist der Schlüsselvers, das müsst ihr euch merken. 3, Vers 15. Wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Und das, der ganze Timotheusbrief geht darüber. Es steht nicht an eine Versammlung. Der Timotheusbrief ist ein Brief an Timotheus. Und der Timotheus sollte wissen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Was ist das Haus Gottes?
Die Versammlung.
Hier, das Gebäude. Okay, noch irgendwas? Ist das das Gebäude? Die Versammlung hier? Das Haus Gottes steht doch da. Wie wir uns verhalten sollen im Haus Gottes. Die Zusammenkünfte.
Vielleicht die bekennende Christenheit.
Also bekennende Christenhaus.
Die evangelische Kirche.
Das große Haus, ja. Okay, noch was? Das ist wirklich eine entscheidende Frage an der Stelle, ja. Was ist das Haus Gottes? Wir müssen erstmal klären, was das Haus Gottes ist, wie wir uns verhalten sollen im Haus Gottes. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, pass mal auf, Timotheus, ich schreibe dir einen ganzen Brief und dann sage ich dir, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Und eine Sache davon ist, dass Gebete getan werden sollen, vor allen Dingen Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Wo mache ich das denn? Wo ist dieses Gebet?
In der Gebetsstunde.
In der Versammlung des lebendigen Gottes. Da steht doch die Antwort.
Ja, das ist gut. Ja. Genau. Also ist das darauf beschränkt? Sollen wir uns darauf einigen, das ist nur, wenn wir jetzt zusammenkommen?
Wir sind ja auch der Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen würde ich sagen, dass auch in jedem Herzen persönlich.
Da kommen wir in der Sache.
Das ist also für jeden persönlich irgendwie gilt.
Okay. Ja, aber wir haben auch noch andere Hinweise, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 1, da geht es um die Ältesten und wie sie um den Dienst dieser Ältesten. Wann machen die denn die Ältesten ihren Dienst? Dass sie, ich möchte jetzt noch gar nicht sagen, was da alles drinsteht, ja? Wann dienen und wo dienen denn die Ältesten? Der Jürgen sagt jetzt wieder, in der Versammlung des lebendigen Gottes, ja, klar. Aber wo ist das denn?
Also ich würde sagen, dass das überall so ist, weil du hast es ja gerade schon vorgelesen, in Kapitel 2, Vers 8 steht, ich will, dass die Männer an jedem Ort betende Hände aufheben. Und das ist ja dann schon gar nicht mehr beschränkt auf ein Gebäude oder auf einen bestimmten Platz, sondern egal ob in der Familie, in der Jugend beim Gebetstreffen bei XY oder sonst wo, das bezieht sich ja auf alles. Weil
du hast den falschen Vater.
Tut mir leid, ja. Habe ich nichts für. Deine Schuld.
Du bist ja nur anders geprägt. Also, da, also Verhalten im Hause Gottes, in Kapitel 4, Vers 12 heißt es, Timotheus sei ein Vorbild für andere. Es heißt in Kapitel 5, Vers 1, der Umgang miteinander, mit den Jüngeren und mit den Älteren und mit Witwen und so weiter. Und es geht in Kapitel 6 um das Verhalten von Sklaven. So, und wenn wir das alles zusammennehmen, dann müssen wir sagen, das Verhalten im Hause Gottes muss mehr sein als die eine Stunde in der Woche, wo wir hier versammelt sind, oder zwei Stunden, wo wir hier versammelt sind. Und da hängt wirklich viel dran. Wenn wir meinen, das Verhalten im Hause Gottes wäre nur diese eine Stunde in der Woche, diese von 167 Stunden, von 168 Stunden, ist diese eine Stunde, muss ich mich verhalten im Hause Gottes, da ist er ein bisschen wenig, da brauche ich eigentlich nicht so einen Riesenbrief für, ja, für diese eine Stunde in der Woche. Und dann finden wir eben in Epheser 2, Vers 22, dass wir die Behausung Gottes im Geist sind. Oh, wir, also die Gemeinde ist die Behausung Gottes im Geist. 1. Petrus 2, Vers 5 sagt, dass wir lebendige Steine sind. Wir sind ja, die Versammlung des lebendigen Gottes, das ist das schon, ja. Aber das sind wir immer. Wir sind immer Glieder dieses Landes. Wir sind lebendige Steine. Wenn wir hier zusammenkommen, dann wird natürlich davon etwas natürlich auch mal viel mehr sichtbar, weil wir zusammen hier kommen, ja. Aber wir sind, unser Aufenthalt ist eigentlich immer im Hause Gottes. Wir sind sogar das Haus Gottes und es gibt ein Verhalten im Haus Gottes. Es heißt auch, dass wir ein geistliches Haus sind. Also wir sind ein geistliches Haus.
Kleine Begebenheit dazu. Ich erinnere mich noch, wie ich vor vielen Jahren, versammelten uns damals in Grünberg-Hirnhausen, wie ich da gesessen habe in der Bank und irgendwie war das in der Stunde wohl dann das Thema gewesen. Ich habe da gesessen und dann war ich traurig. Es wird einem nicht gesagt, wie man das sitzen hat, ob man einen Tisch haben soll oder nicht. Es wird einem nicht gesagt, ob man getrennt sitzen soll oder nicht, ob man Klavier dabei haben darf oder nicht. Ich habe das wirklich vermisst, weil ich in dem Gedanken war, das ist der Song.
Ja. Das Verhalten im Hause Gottes. Ja. Also, es ist eine berechtigte Frage und wir brauchen eine gute Antwort darauf. Aber ich glaube, und das war das, warum ich sage, der Kontext ist so wichtig, weil der Kontext uns zeigt, dass dem Timotheus hier ganz viele Dinge gezeigt werden, die unser christliches Leben betreffen. Und dass wir nicht am Sonntag in das Haus Gottes reingehen und dann nach zwei Stunden wieder rausgehen, sondern wir sind immer das Haus Gottes und haben demgemäß auch ein Verhalten im Haus Gottes. Und der Clemens hat das natürlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Es heißt eben auch hier deswegen nicht, ich will aber, dass die Männer an dem Versammlungsort oder in der Versammlungsstunde beten, sondern an jedem Ort beten. So, und deshalb nehmen wir jetzt auch mal den Vers ein wenig auseinander, diesen einen Vers. Ich will nun. Es gibt einen Willen, zum Beispiel in Vers 5 hieß es, glaube ich, dass Gott will, oder in Vers 4 ist das, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein anderes Wort für den Willen. Ja? Das ist ein wünschender Wille. Gott will, er wünscht sich, dass alle Menschen errettet werden. Das kann ich jetzt mal so ganz ohne große Theologie dahinter mal so weitergeben. Ja? Es ist auch nicht so einfach, aber nehmen wir das jetzt mal so hin. Es sind zwei verschiedene Worte und dann heißt es, ich will nun durch den Apostel Paulus, und das ist etwas beschließen, einen Beschluss nach reiflicher Überlegung fassen. Das sagt man auch, wenn es um einen Ratschluss geht, dann ist das eben etwas, was mit apostolischer Autorität gesagt wird. Also das wünschte der Apostel sich jetzt nicht, was jetzt folgt, sondern das war mit Autorität gesprochen. Ich will nun, dass die Männer, also es geht um die Männer, es geht nicht um den einen Mann, sondern es geht um die Männer. Also ich würde daraus schließen, das, was jetzt der Apostel Paulus sagt, betrifft mal nicht so sehr den privaten, familiären Bereich. Das, ich sage nicht, dass man das nicht darauf anwenden kann, aber ich möchte sagen, er hat was anderes im Blick. Er möchte uns erstmal sagen, wenn ihr irgendwo zusammenkommt und da sind Männer, dann sollen die Männer an jedem Orte beten. Es ist hier nicht der private Bereich, wo wir dann sagen können, das gibt es, die Lehre, dass eine Frau im ehelichen Gebet nicht beten darf. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber ich glaube, dass es zu weit geht, wenn man das hier aus dieser Stelle schlussfolgern will. Manche schließen eben auch darauf, dass Frauen dann nie beten dürfen, wenn Männer anwesend sind. Aber das steht hier so nicht. Hier steht erstmal, wenn Männer da sind, wenn ihr euch versammelt oder wenn nicht versammelt, wenn ihr irgendwo zusammenkommt, es geht eben hier gar nicht um die Versammlung, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Es geht ganz allgemein, wenn wir uns irgendwo treffen, dann sollen, wenn die Männer anwesend sind, sollen die Männer vorangehen im Gebet. Sie haben die Verantwortung, im Gebet voranzugehen. Das heißt aber nicht, dass die Frau dann nicht auch mal beten darf. Ja, wenn die Männer dann gebetet haben, ihre Verantwortung gemäß gemacht haben und da ist noch etwas, wo aber unbedingt für gebetet werden kann, dann spricht da auch nichts gegen, dass eine Frau auch ein Gebet sprechen darf. Ja, also das muss man jetzt auch nicht so eng auslegen, dass eine Frau nie beten darf, also dann eigentlich nur beten darf, wenn sie mit einer anderen Schwester zusammen ist oder wenn sie im Frauenkreis ist. Ich glaube nicht, dass das hinhaut, weil wenn der Apostel sagt in 1. Korinther 11, wenn die Frau betet oder weissagt, dann soll sie sich bedecken, dass der Apostel dann wirklich nur den Frauenkreis gemeint hat, das scheint mir nicht richtig zu sein. Also wenn wir uns treffen, ja, Frauen können dann auch beten, aber dann sollen sie sich bedecken und die Männer sollen vorangehen im Gebet. Das ist, glaube ich, hier die Aussage, die dahinter steckt. Und dann haben wir an jedem Ort, und hier steht eben nicht Versammlungsort. Das übersetzen manche kommunikativen Übersetzungen, also solche wie, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Hoffnung für alle war, aber das sind so kommunikative Übersetzungen, die jetzt nicht so sehr das Wort genau übersetzen, sondern einfach so, dass man das besser verstehen kann, besser lesen kann. Und da gibt es einige, die da Versammlungsort draus machen. Und das steht aber da überhaupt nicht. Es gibt noch eine andere Stelle in 1. Korinther 1, in 2. Korinther 2 und 1. Thessalonicher 1. Da ist der gleiche Ausdruck an jedem Ort. Zum Beispiel 1. Korinther 1 heißt es, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Heiligen in Christus, den Geheiligten in Jesus Christus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn anrufen. Da ist nicht einfach nur die Versammlungsstunde mit gemeint, dass man da den Herrn anruft, sondern an allen Orten, wo man immer auch den Namen des Herrn anrufen mag, die sind jetzt hier angesprochen im Korintherbrief. Und in 1. Thessalonicher 1, das nehme ich jetzt nochmal dazu, heißt es, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. An jedem Ort, nicht an jedem Versammlungsort. Also dreimal gibt es diese Stelle noch in Gottes Wort und dreimal bedeutet sie nicht Versammlungsort. Also so können wir auch, ohne griechische Experten zu sein, ohne Professoren zu sein, ohne Historiker zu sein, können wir allein durch das Lesen des Wortes Gottes herausbekommen, was hier gemeint ist, dass hier wirklich jeder Ort gemeint ist. Und dann heißt es eben in 8d, beten sollen die Männer, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Das ist wohl eben auch ein Problem von Männern, wenn sie sich dann beteiligen. Bitte, dann seid euch bewusst, dass ihr klar seid vor dem Herrn, dass ihr alle Unreinheit dem Herrn bekannt habt, dass wir in unserem Leben einfach ein reines Leben führen und dann eben auch die heiligen Hände aufheben können. Das ist nochmal die Ermahnung an den Mann, der gesagt bekommt, wenn ihr in den Vordergrund tretet durch ein Gebet, dann bitte in dieser Art und Weise. Und dann geht es, also und das die Hauptaussage ist also jetzt hier an der Stelle, der Mann soll überall seine Stimme zum Gebet erheben. Es ist überall, ja, also nicht nur in der Versammlung oder sowas, sondern hier geht es ganz allgemein überall. Es ist nicht zuerst die Verantwortung der Frau, sondern des Mannes. Diese Stelle verbietet der Frau nicht zu beten, selbst wenn Männer anwesend sind. So, und dann kommt der schwierige Vers 9, da heißt es dann ebenso auch, dass die Frauen sich in bescheidenen Äußerungen mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken und nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Jetzt ist wirklich die Frage, worauf bezieht sich das ebenso auch? Bezieht sich das ebenso auch auf das Wort beten oder auf das Wort ich will nun? Also sagt der Apostel Paulus, ebenso will ich, dass die Frauen das und das und das tun? Oder heißt es, ebenso sollen auch die Frauen beten? Aber wenn sie das dann tun, dann bitte sollen sie sich anständig dabei kleiden. Ja? Ja, Paulus, der guckt schon ganz komisch. Ja, so. Das sagt man aber. Ja? Eigentlich ist, wenn ich das schon so ausdrücke, schon fast klar, worauf sich das bezieht. Ja? Also man will gerne lesen, so. Man liest dann so, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, ebenso auch die Frauen. Oder noch schärfer, ebenso auch die Frauen in den Versammlungsstunden. Ja, weil vorher hat man ja an jedem Ort hat man ja schon Versammlungsstunde gemacht. Also, und jetzt macht man auch aus ebenso auch beten. Also nehmen wir das zusammen, sollen die Frauen auch in der Gemeinde beten. Das ist doch wunderbar, könnt ihr doch alle machen in der Versammlung. So wird hier an dieser Stelle argumentiert. Also man nimmt jetzt zweimal die unwahrscheinliche Auslegung, die nicht auf der Hand liegt, und zieht dann daraus eine ganz weitgehende Schlussfolgerung. Und ihr Lieben, das ist keine gesunde Bibelauslegung. Wenn wir zweimal eine Auslegung wählen, die man auch durch nichts begründen kann. Der Dirk hat sich die Arbeit gemacht, haben wir 36 englische Übersetzungen, Bibelübersetzungen, 28 deutsche und 6 niederländische Übersetzungen gehabt. Und nur 2 haben diese Übersetzung mit ebenso auch beten. Ja, 2 von diesen 70. Also 2:70 ist das Verhältnis. Ja. Und das sind noch kommunikative Übersetzungen gewesen, die gar nicht den Anspruch haben, genau zu übersetzen. Also es gibt eigentlich keinen, der das so übersetzt. Und trotzdem entscheidet man sich für diese Auslegung. Ebenso sollen die Frauen auch beten. Und obwohl hier steht an jedem Ort, entscheidet man sich dafür, hier Versammlungsort zu lesen. Und dann kommt man natürlich zu dieser entsprechenden Übersetzung. Ich habe mir das mal rausgesucht, man kann das vielleicht mal, ich bin da kein Experte im Deutschen, aber da gibt es viele, die sind da Experten. Das ebenso auch muss mit dem einleitenden Ich will nun in Verbindung gebracht werden. Es handelt sich hier um eine Adverbialkonstruktion mit dem Ich will von Vers 8. Statt ebenso auch könnte man auch sagen, ebenso will ich. Also Ausleger jeglicher Couleur. Ich habe also nachgeguckt beim Hensler Verlag. Das Neue Testament erklärt und ausgelegt, dieses rote oder grüne, dieser große Band. Ich habe nachgeguckt bei William MacDonald. Ich habe bei Grünzweig nachgeguckt, also gar nicht brüderkonform irgendwie. Ja. Vom ersten Timotheusbrief vom John MacArthur habe ich nachgeguckt. Beim C.V. Dillenburg in den 3 Bänden, die es jetzt da gibt über die Auslegung. Bei John Nelson Darby nachgeguckt, bei Gerde Koning nachgeguckt. Bei Arend Remmers nachgeguckt. All diese Sachen, sie sagen eindeutig, so muss das übersetzt werden, ebenso auch will ich. Es gibt eigentlich da keine andere Möglichkeit. Und das ist das, was ich klar machen möchte, dass man sich eben jetzt zweimal für den unmöglichen Fall entscheidet und daraus jetzt so weitgehende Schlussfolgerungen zieht, dass es jetzt doch möglich ist, dass Frauen in der Gemeinde auch beten können, anhand schon allein dieser Stelle. So, die Frauen sollen im bescheidenen Äußeren, das, was heißt das denn? Wenn das Bezug auf das Beten hat, wie verstehen wir das denn? Der Paolo hat schon komisch geguckt, als ich das nur gesagt habe. Wenn es sich auf das Beten beziehen würde, warum soll sie sich im bescheidenen Äußeren dann beten? Warum eigentlich nur beim Beten? Und warum nur beim Beten in der Versammlung? Soll sie dann, wenn sie aus der Versammlung rausgeht, wieder die Ohrringe alles wieder rantun? Oder das macht einfach keinen Sinn, hier daran zu denken, dass man das mit ebenso soll sie auch beten übersetzt. Die einzige Auslegung, die wirklich auch Sinn macht, ist, wenn es auf das allgemeine Ich will Bezug hat. Das ist die allgemeine Form, macht eben da nur Sinn. Und es ist ja auch so, das ist eigentlich so einfach. Ich weiß nicht, warum man das Einfache nicht möchte. Wenn der Mann in die Öffentlichkeit, in den Vordergrund geht, soll er und betet, dann, oder er tut das vor allen Dingen, wenn er betet, dann soll er heilige Hände aufheben, das ist sein Problem und er soll keine zweifelnde Überlegung haben. Das ist an ihn gerichtet. Aber wenn die Frau, wodurch geht denn die Frau in die Öffentlichkeit? Oder nicht in die Öffentlichkeit, in den Vordergrund. Sie tritt durch ihr Äußeres in den Vordergrund. Und das soll bitte, das Wort sagt, sie soll sich schmücken. Das steht hier. Die Frauen sollen sich schmücken, aber mit Schamhaftigkeit. Die Frau, das liegt in ihr drin. Ich habe meiner Tochter das nie erklärt. Und meine Frau hat sich auch nie vorgeworfen. Meine Frau hat sich nie geschminkt. Und meine Tochter, die stand dann da und Das steckt so drin in den Frauen, sich zu schmücken. Und ich sage da auch gar nichts gegen. Eine Frau darf sich natürlich auch schmücken. Das soll sie auch tun. Dafür ist sie eine Frau. Aber bitte mit Sittsamkeit und mit Anstand und mit Schamhaftigkeit. Das ist der Punkt. Paulus hat auch und Petrus nie verboten, auch eine gewisse Form von Schmuck zu haben. Aber es soll bescheiden sein an der Stelle. Das ist hier der Sinn der Stelle, wie ich meine. So, dann kommen wir jetzt zum 1. Korintherbrief. 1. Korinther 14, Vers 34. Und eigentlich müssten wir den Zusammenhang lesen. Bitte, das müsst ihr nochmal auch für euch studieren. Vers 34, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Versammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Und das ganze 14. Kapitel geht darum, dass dort der Dienst in der Gemeinde angesprochen wird, dass die Korinther Problem hatten in Korinth, dass sie, dass die Versammlungsstunden ausuferten. Das war das Problem. Da sprachen alle wild durcheinander, da sprach der eine in Sprachen, der andere machte dies, der andere machte jenes. Dann haben die Frauen sich beteiligt. Da war ein heilloses Durcheinander. Und der Apostel Paulus versucht, das jetzt auf eine gute Spur in Korinth zu bringen. Und dieses ganze Kapitel geht es in Vers 3 um die Erbauung der Versammlung. Vers 4, einfach nur Augen drauf halten. Vers 4, da steht das Wort erbaut. In Vers 4 steht es zweimal. Dann in Vers 5 am Ende, damit die Versammlung Erbauung empfange. In Vers 12, seid zur Erbauung der Versammlung. In Vers 17, aber der andere wird nicht erbaut. Oder Vers 26, alles geschehe zur Erbauung. Es geht in diesem Kapitel um die Erbauung der Versammlung. Und es geht dadurch, und das macht man dadurch, dass wir reden. Das Wort reden kommt 24 Mal in diesem Kapitel vor. Ich habe mir die alle gelb markiert. Vers 2, Vers 3, Vers 4, Vers 5, Vers 6, Vers 11, Vers 13, Vers 19, Vers 21, Vers 28 und so weiter. 24 Mal kommt das Wort Reden in diesem Kapitel vor. Also es geht darum, die Versammlung zu erbauen durch das, was wir beitragen. Und da sagt der Apostel Paulus dann, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen. Also das ist der Kontext, den wir hier vorfinden. Was bedeutet jetzt nun schweigen? Ja, ich habe das mal hier in einem Griechisch-Wörterbuch mir rausgesucht. Schweigen heißt sich stille verhalten, still sein, nicht reden, zu etwas nichts sagen, sich nicht äußern, in der Versammlung nicht lehren, beziehungsweise die Redegabe nicht ausüben. 1. Korinther 34, aufhören zu reden, verstummen, die Sprache verlieren, den Mund halten. Das ist das Bedeutungsspektrum von diesem Wort nach einem griechischen Wörterbuch. Und dann heißt es, und es geht auch in Vers 28 im Übrigen, wenn es um Schweigen geht, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Also wenn es um Schweigen geht, geht es nicht nur darum, dass die Frauen schweigen sollen, sondern es sollen auch Männer schweigen. Wenn nämlich schon zwei oder drei geredet haben, dann sollen die anderen, die vielleicht auch noch was auf dem Herzen gehabt haben, schweigen. Also es geht nicht nur darum, dass die Frauen schweigen sollen, sondern unter Umständen, unter bestimmten Umständen soll auch der Mann schweigen in der Gemeinde und muss dann schweigen. Also es geht nicht nur da um die Frau, wenn wir das Wort Schweigen haben. Dann heißt es, es ist ihr nicht erlaubt zu reden. Was heißt jetzt reden? Auch griechisches Wörterbuch, das ist das Wort Laleo. Ja, bei uns können wir das fast mit lallen, ist aber natürlich eine völlig andere Bedeutung, aber das kommt daher. Es heißt reden oder seine Stimme hören lassen, artikuliert etwas aussprechen oder etwas vernehmen lassen, von sich vernehmen lassen, sich äußern. Also es geht überhaupt nicht darum, was wir soeben gesagt haben, es geht nicht um Tratschen und auch nicht um Schwatzen und auch nicht um Lallen, sondern wenn, jetzt lest mal bitte Vers 21, ja, guck mal, was da steht. In dem Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Das sagt Gott. Gott will zu diesem Volk reden und das ist das gleiche Wort. Er will nicht zu diesem Volk schwatzen oder tratschen oder lallen, sondern er möchte zu dem Volk reden. Das ist der Hinweis, den wir hier an dieser Stelle finden. Und wir haben gerade gesehen, dass wir noch weitere 23 Mal dieses Wort reden finden. Und immer heißt es reden und nie schwatzen. Und jetzt will man uns begreiflich machen, in dem Vers ist das aber gerade etwas anderes. Ja? Entscheidet selbst. Und wenn wir jetzt ein Vers weitergehen, oder nicht ein Vers, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen. Jetzt bist du dir nicht sicher, was bedeutet jetzt schweigen? Dann wird noch erklärt, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz. Also schweigen heißt nicht reden. Das ist hier an dieser Stelle der Punkt. Nicht reden. Was ist vorher beschrieben worden? Vorher ging es ab Vers 26 darum, dass einer einen Psalm hat, eine Lehre hat, eine Offenbarung hat, eine Sprache hat und so weiter. Es geht in dem Kapitel um Weissagung. Das ist das, worum es geht. Jemanden zur Erbauung zu reden. Darum geht es. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, ihr sagt immer, die Frauen müssen schweigen in den Versammlungen. Aber die singen doch mit. Ja, hier steht aber nichts von singen. Hier steht nicht reden. Hier steht nicht singen. Ja, und es steht auch nicht, dass sie nicht Amen sagen kann. Da geht es in diesem Kapitel überhaupt nicht drum. Es geht darum, dass sie nicht reden sollte. Und zwar reden in dieser Weise, wo es da in diesem Kapitel drum geht. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass wir den Zusammenhang betrachten und nicht eine Stelle isoliert rauspicken. Sondern wenn wir den Zusammenhang sehen, dann wissen wir, worum es beim Reden geht. Und dann wissen wir auch am Ende, worum es beim Schweigen geht. Und dass es dann nicht um das Singen geht und auch nicht um das Amensagen geht. Also das wollen wir nochmal tief ins Herz fassen, dass ihr fröhlich mitsingt und laut mitsingt, das ist durchaus gewünscht. Dann heißt es, wie auch das Gesetz sagt. Manche haben gesagt, ja, das ist dann das Gesetz damals in Korinth gewesen, das offizielle Gesetz und so weiter. Also in diesem Kapitel, wir haben es gerade gelesen, Vers 21, da heißt es, in dem Gesetz steht geschrieben. Und das war ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Also es war nicht unbedingt einfach das Gesetz, manche denken ja, das sind nur die 10 Gebote, das Gesetz. Oder manche sagen, das ist dann noch die Tora, also die 5 Bücher Mose. Das ist aber nicht der Fall, wenn das Neue Testament von Gesetz spricht. Ich möchte mal nur euch auf diese hier hinweisen, auf diese ganzen Bibelverse. Da geht es immer darum, ich lese mal vor, was wir in Johannes 8 zum Beispiel finden, das spricht der Jesus, aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Das ist im Übrigen 5. Mose. Das ist zwar die Tora, aber die 10 Gebote sind es auch nicht. Also es geht schon viel weiter als nur die 10 Gebote. Dann Johannes 10 heißt es, Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Das steht in den Psalmen. Das steht also nicht in der Tora, also in den ersten 5 Büchern Mose, sondern in den Psalmen. In Johannes 15, Vers 25 heißt es, aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst, auch in den Psalmen. Und dann in unserem Kapitel heißt es, in dem Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Das steht in Jesaja. Also das Alte Testament, jetzt haben wir etwas aus der Tora, wir haben etwas aus den Psalmen und aus den Schriften und aus den Propheten. Also das ist gemeint, wenn wir hier das Gesetz lesen. Und da haben wir natürlich schon auch Aussagen, ganz allgemeine Ausgaben, 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also die Frau ist aus seiner Seite genommen worden, aus der Seite des Mannes genommen worden. Sie ist nicht von dem Kopf genommen worden, damit die Frau über ihn herrscht, auch nicht auch von den Füßen, damit der Mann auf sie rumtritt, sondern aus der Seite, da wo das Herz ist, ihr an die Seite gestellt. Das ist hier die Aussage. Und dann in Kapitel 1. Mose 1, 3, Vers 16, zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen oder regieren oder die Autorität haben. Also das Gesetz sagte das und das ganze Alte Testament, wenn es darum geht, um die Stellung der Frau oder Mann und Frau, das ist in dem ganzen Sinn des Alten Testamentes. Das will, glaube ich, Paulus hier sagen, dass das in dem Sinn des Alten Testamentes ist, dass die Frau nicht schweigen sollte. Das steht hier nicht. Das wird dann auch immer gesagt. Hier steht nicht, sondern sie soll sich unterordnen, wie das Gesetz sagt. Nicht sie soll schweigen, wie auch das Gesetz sagt, sondern es geht in dem Alten Testament um die Unterordnung und an dem Punkt nicht um das Thema von Schweigen oder Nicht-Reden. So, also das ist mal zu dieser Sache zu sagen. Und wenn wir jetzt noch weitere Fragen haben, dann heißt es jetzt, wenn Sie aber etwas lernen wollen, so sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Versammlung zu reden. Also nur, damit es keine Verständnisprobleme gibt, ja. Paulus sagt dann nicht nur, also wenn ihr das mit dem Schweigen nicht versteht, okay, dann erkläre ich euch, das heißt nicht reden. Und wenn ihr es jetzt auch noch nicht begriffen habt, es heißt, ja, die Frauen dürfen auch keine Fragen stellen, da ist das Thema auch durch. Sie sollen noch ihre eigenen Männer fragen zu Hause. Ja, dann kommt wieder ich habe gar keinen Mann, ja, ich bin Witwe, ich bin alleinstehend und so weiter. Ja, das spricht die Bibelstelle hier natürlich nicht an. Wenn jemand alleinstehend ist, dann kann er natürlich jeden Mann fragen, wen er will. Ja? Wir haben das so eben gesehen, wen man dann ansprechen soll. Jemand, den man dafür hält, dass er Bescheid weiß im Christentum. Aber wenn eine Frau eine Frage hat, dann soll sie zuerst zu dem Mann gehen. Und das möchte ich euch Frauen auch mal sagen. Geht nicht sofort zu dem Bruder XY, weil ihr denkt, euer Mann kann das ja sowieso nicht beantworten. Und der Bruder, der kennt sich so gut aus, ich gehe direkt zu diesem Bruder hin. Nein, ihr sollt zuerst mal zu eurem Mann gehen, damit der unter Verantwortung kommt, damit der sich mal auf seinen Hosenboden setzt und mal nachhört, wie er seiner Frau zu antworten hat. Und dann kann er bitteschön auch mal den Bruder ansprechen, wo er vielleicht denkt, ja, der könnte das ja vielleicht wissen, dann frage ich den. Ja, dann frage ich den und dann weiß ich das und dann weiß die Frau das auch. Das ist doch seelsorgerlich super gemacht hier von dem Apostel Paulus. Ich finde das ganz prima, dass er diesen Hinweis uns auch noch gegeben hat. So, und wenn wir es jetzt noch nicht begriffen haben, dann heißt es hier, es ist schändlich für eine Frau, in der Versammlung zu reden. Also, ich meine, Clara, also, wisst ihr, wenn da nur gestanden hätte, die Frauen sollen schweigen in der Versammlung, ja. Aber das baut so aufeinander auf, dass wir uns fragen, ja, Clara kann es doch gar nicht gewesen sein. Und dann kommt der Apostel Paulus noch in Vers 36 und sagt, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wisst ihr, das ist eine ironische Frage. Er sagt, also, in allen Gemeinden, ihr lieben Korinther, ist das so, dass die Frauen schweigen. Habt ihr jetzt eine neue Offenbarung bekommen? Ist da irgendetwas gewesen, was an allen anderen Gemeinden irgendwie vorbeigegangen ist? Sagt mal, ihr Korinther, haben wir da irgendwas nicht, haben wir da was übersehen? Habt ihr eine besondere Offenbarung von Gott bekommen? Das ist das, was Paulus hier sagt. Der macht das richtig ironisch und sagt und stellt hier so richtig dort ins Licht, da gab es wahrscheinlich dieses Problem, dass die Frauen sich beteiligten. Ja? Und sie brauchten diese ernste Ermahnung. So, und damit das jetzt wirklich auch ganz klar ist, ja, ist es immer noch nicht zu Ende. Da kommt jetzt noch der Punkt, wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Also nicht, dass wir jetzt denken, Paulus hätte so eine Spezialmeinung, der hat ja so irgendwie Probleme mit Frauen oder so, ja? Das ist jetzt das Argument, was gerade widerlegt wird. Es ist ein Gebot des Herrn. Der Herr sagt das und es ist keine Spezialmeinung von dem Apostel Paulus. Und damit ist dann meines Erachtens auch klar, dass wir hier es nicht mit einer Kultur haben. Abhängigkeit zu tun hat. Wenn es ein Gebot des Herrn ist, dann hat das nichts mit Kultur zu tun. Und es ist unfassbar, das gibt es nur im Korintherbrief, wo wir an 4 oder 5 Stellen finden, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes, treues Kind in dem Herrn ist, der wird euch an meine Wege erinnern, die in Christus Jesus sind, wie ich überall und in jeder Versammlung lehre. In jeder Versammlung machte der Apostel Paulus das. Er hat das nicht nur in Korinth gelehrt. Der erste Vers im Korintherbrief heißt, dass das an die Versammlung Gottes in Korinth geschrieben ist und dann samt allen Geheiligten, die an jedem Orte den Namen des Herrn anrufen. In jedem Ort. Der Korintherbrief ist nicht nur an die Situation in Korinth geschrieben worden, sondern die Bedeutung war, und an alle anderen Versammlungen auch. Das finden wir nur im Korintherbrief, als hätte der Geist Gottes das gewusst. Natürlich hat der Geist Gottes das gewusst, in welche Zeit wir heute leben. Und deswegen ist das gerade so in dem Korintherbrief. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, 1. Korinther 7, Vers 17, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so ordne ich es in allen Versammlungen an. 1. Korinther 14, Vers 33 haben wir gerade gelesen, Vers 37 haben wir auch gelesen, 1. Korinther 16, Vers 1 heißt es, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, wie ich euch für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. Das ist die Botschaft, die der Paulus hat nicht eine Speziallehre für die Korinther gehabt, sondern er hat eine allgemeine, gültige Lehre uns hier vorgestellt, was ein Gebot des Herrn ist. So, jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen. Die Männer sollen also an jedem Orte beten. Die Frauen sollen nicht lehren, sondern in der Stille lernen. Die Frau soll nicht über den Mann herrschen, sondern still sein. Ich habe immer die Bibelstellen dahinter angegeben, ja? Nur für die jetzt irgendwie mal irgendwann die Vorträge als MP3 hören. Die Begründung wird auf die Schöpfungsordnung zurückgeführt. Petrus spricht von dem sanften und stillen Geist. Paulus gebietet den Frauen in der Gemeinde zu schweigen. Paulus erlaubt einer Frau nicht zu reden in der Gemeinde, All das steht völlig im Einklang mit dem Alten Testament. Die Frauen sollen keine Fragen stellen in der Gemeinde. Noch einmal wird wiederholt, dass es schändlich ist zu reden. Und anderslautende Belehrungen sind nicht aus dem Geist Gottes. Paulus verkündigt das Gebot des Herrn und keine Spezialmeinung. Er sagt sogar, wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, meinst du, dass du geistlich bist? Das sagt die Bibel. Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Also wenn du glaubst, du bist geistlich und lehrst etwas, was dem widerspricht, was Paulus gerade geschrieben hat, dann bist du einfach nicht geistlich. Entschuldigung, das steht hier in der Bibel. Wir können uns das nicht aussuchen, was wir da drüber denken.
Aber es steht doch nicht unter Gesetz, hat man vor 3 Wochen noch gesagt.
Man steht nicht unter Gesetz?
Ja,
ich stehe auch nicht unter Gesetz.
Deswegen Gebote brauchen wir nicht?
Ja, Gebote brauchen wir nicht. Also ich kenne auch ganz viele Gebote. Der Herr hat uns ein neues Gebot gegeben. Und er hat sogar gesagt, dass er die Gebote hat, die nicht schwer sind, 1. Johannesbrief. Also wir haben schon noch mit neutestamentlichen Geboten zu tun. Das ist ja auch das, was du vielleicht darauf hinaus willst. Es gibt immer noch etwas, wo wir gehorsam sein müssen. Oder gibt es noch eine andere? Vielleicht hast du ja noch eine andere.
Nee, ich wollte nur sagen, weil es ist so erstaunlich, dass wenn die Leute sagen, es kommt doch nur auf das Herz an, wir müssen ja gute Beziehung haben zum Herrn, darauf kommt es an, aber wir stehen ja nicht unter Gesetz. Damit meint man, man könnte sich all solchen Verpflichtungen entziehen.
Ja. Es gibt ja diese Stelle, dass diese Gebote nicht schwer sind. Weiß jemand, wo das steht? Und meine Gebote sind nicht schwer. Das steht irgendwo im Johannesbrief. Da heißt es zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 2, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Ja, das ist die Gebote, die der Herr uns gegeben hat, auch durch den Apostel Paulus. Aber ich suche diese Stelle. Ah doch, genau, da steht das auch. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, das ist doch ein schweres Gebot, was wir hier haben, oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn wir neues Leben haben, wenn wir das Leben unseres Herrn in uns haben, dann ist alles ganz einfach, denn das neue Leben in uns will nichts anderes tun, als die Gebote des Herrn halten. Es kann es sogar gar nicht anders. Die Frage ist nur, ob wir das neue Leben in uns zur Geltung bringen oder ob wir unseren eigenen Weg haben wollen. Das ist die Frage, die an der Stelle steht. Aber das neue Leben in dir will nichts anderes. Jede Schwester, die damit Schwierigkeiten hat, du hast vielleicht Schwierigkeiten damit, weil, und da habe ich sehr großes Verständnis für, weil wir in einer Kultur aufgewachsen sind, wo uns diese Probleme einfach auch eingebrannt werden. Und da muss man auch in unserer Zeit sicherlich viel Verständnis für aufbringen, für die Situation. Auch nicht Christen, die anders geprägt sind, sofort verurteilen. Das wollen wir an der Stelle auch nicht. Wir wollen hier nur mal festhalten, was steht denn wirklich in Gottes Wort? Aber das neue Leben möchte eigentlich nichts anderes als darin dem Herrn unterwürfig sein und das Gebot halten. Und dann kommen wir jetzt noch zum Schluss zu der 1. Korinther 11 von 1 bis 16. Da geht es mir eigentlich nur um diesen einen Vers, nämlich um diesen einen Vers, der heißt in Vers 5, jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt, denn es ist ein und dasselbe, wenn sie geschoren wäre. Also in diesem Zusammenhang geht es um eine gewisse Schöpfungsordnung oder auch eine Erweiterung der Schöpfungsordnung, nämlich wer ist das Haupt, über wem. Dann geht es darum, wer betet mit dem Beten und Weissagen, mit unbedecktem Haupt, mit langem Haar und kurzem Haar. Und dass der Mann die Herrlichkeit Gottes repräsentiert und die Frau die Herrlichkeit des Mannes ist. Das ist der Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und die Leute, die jetzt argumentieren, dass die Frauen auch in der Gemeinde beten und weissagen können, die kommen eben jetzt so, die argumentieren halt so. 1. Timotheus 2, Vers 8 heißt, es geht dort um die Versammlungsstunden, also dürfen auch da ebenso die Frauen beten wie der Mann. Also das haben wir ja ganz klar in 1. Timotheus 2, Vers 8 soeben gesehen. Das geht um Versammlungsstunden und das ebenso auch, bezieht sich auf Beten. Dann gehen wir mit dieser Lehre an 1. Korinther 11, Vers 5 hinein und sagen, ja klar, erst das geht hier, wenn sie betet oder weissagt, da geht um die Versammlungsstunden. Also darf die Frau auch in der Gemeinde beten und weissagen. Und was machen diese Leute dann mit 1. Korinther 14, Vers 34, wo es heißt, die Frauen sollen schweigen in der Versammlung? Ja, das schwatzen die einfach oder lallen oder dürfen keine Fragen stellen oder dürfen einfach nur nicht lehren. So, und dann sind die fertig mit dieser Stelle. Also das ist die Argumentationslinie, mit der wir es dann zu tun bekommen. So, und jetzt auch hier ist natürlich wiederum die Frage, geht es in 1. Korinther 11 wirklich um die Versammlungsstunde? Wenn es hier heißt, dass die um das lange und kurze Haar der Frau, ja, dann frage ich dich, muss die Frau nur in der Versammlung langes Haar haben und der Mann kurzes Haar haben? Es geht in diesem Abschnitt überhaupt nicht um die Versammlungsstunde. Geht es denn nur darum, dass der Mann die Herrlichkeit Gottes repräsentiert in der Versammlungsstunde? Geht es nur darum, dass die Frau die Herrlichkeit des Mannes zeigt, nur in der Versammlungsstunde? Geht es darum, dass der Mann das Haupt der Frau ist und der Gott das Haupt von Christus ist und das Haupt von dem Mann Christus ist? Ist das nur auf die Versammlung bezogen? Nur auf Versammlungsstunden bezogen? Die Frage können wir uns, oder die Antwort können wir uns sparen. Ja, das ist klar, dass das eine ganz allgemeine, es geht um ganz allgemeine Dinge in diesem Kapitel. Und dann kommt es noch dazu, dass es heißt, dass man bedenken soll, der Kontext, ne, Kapitel 10, da geht es im Übrigen auch nicht um Versammlungsstunden speziell am Ende. Und der Beginn des 11. Kapitels lässt das eben auch nicht erkennen. Und dann haben wir aber in Vers 17, dann heißt es dort im Vers 17, 1. Korinther 11, Vers 17, könnt ihr mal mitlesen, indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt, unterstreichen. Ja? Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, dass es seien Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es. Also ab Vers 17 geht es dann tatsächlich um die Versammlungszusammenkünfte. Also hier ist es ganz klar, die ersten Verse anscheinend noch nicht. Und dann ab Vers 17 geht es um die Versammlungszusammenkünfte. Vers 5 heißt, jede Frau aber, die betet oder weissagt, sie soll sich bedecken, denn es ist ein und dasselbe, wenn sie geschoren wäre. Also was heißt jetzt Weissagen? Also beten ist, denke ich, jedem klar, ja, sich im Gebet an Gott wenden, Fürbitte oder dergleichen, Flehen, Danksagung, das ist alles das Spektrum vom Beten. Es geht offensichtlich um laute Dinge, also nicht, wenn die Frau leise betet, muss sie sich bedecken, sondern wenn sie betet oder weissagt. Weissagen kann man auch nur laut. Ja? Und beten oder weissagen, wenn die Frau also in der Öffentlichkeit betet oder weissagt, dann soll sie sich bedecken. Das ist hier der Punkt. Und weissagen heißt entweder etwas Zukünftiges vorhersagen, das heißt, also ich zitiere nur das Wörterbuch, das griechische Wörterbuch, das heißt, das Aussprechen, was man nur durch göttliche Offenbarung wissen kann, durch göttliche Eingebung reden, das heißt Ratschlüsse Gottes enthüllen, das ist das Bedeutungsspektrum von dem Wort Weissagen oder Prophezeien. Das heißt, Weissagen heißt im Griechischen, glaube ich, Prophetia oder so ähnlich. Also da steckt dieses Wort Prophezeiung drin. Oder mittels der Gabe der Weissagen zu den Gläubigen zur Ermahnung, zur Erbauung und Tröstung sprechen. Das heißt, das offenbarte Wort Gottes so auf die Herzen der Zuhörer anwenden, dass Ermahnung, Erbauung und Tröstung bewirkt wird. Das steht in dem Wörterbuch. Also Frauen dürfen beten. Überall.
Nur nicht in der Versammlung.
Nur nicht in der Versammlung, ja. Aber ich möchte das mal unterstreichen. Frauen dürfen beten überall. Nur nicht in der Versammlung, in der Gemeinde, da soll sie schweigen. Und Frauen dürfen auch überall weissagen. Sie dürfen überall auch ein Wort weitergeben, was sie glauben, der Herr ihnen aufs Herz gelegt hat. Überall, nur nicht in der Gemeinde. Ihr lieben Schwestern, ihr habt so ein Spektrum von 168 Stunden in der Woche, dürft ihr 166 Stunden, dürft ihr beten und weissagen, was das Zeug hält, ja, wenn es von Gott ist. Ja. Aber in den 2 Stunden, bitte, da geht das nicht. Ja, das ist der Punkt, den wir festhalten wollen, auch heute noch. Also, wenn Männer dabei sind, sie sollen nicht die Führung übernehmen. Ja, wenn ihr in einem Hauskreis seid, in einem Gebetstreffen, ihr lieben Schwestern, dann lasst die Männer erstmal ihre Verantwortung gerecht werden. Und wenn es dann noch etwas gibt, weil ihr fleht für irgendeine Sache, die wichtig ist, weil wenn er im Gebet wirklich fleht, also jeder möchte das vor den Herrn bringen, dann kann doch auch eine Schwester, wenn sie sich bedeckt, auch noch ein Gebet sprechen. Oder ist was Wichtiges vergessen worden, dann kann doch auch eine Schwester beten. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich lernen musste. Ich habe das auch lange Zeit anders gesehen. Aber beim erneuten Beschäftigen mit diesen Dingen musste ich mich in diesem Punkt auch korrigieren. Die Töchter des Philippus weissagten. Ja? Wir denken an Priscilla und Aquila, wo auch die Priscilla eine gute Rolle spielte und offensichtlich auch mitgeholfen haben, dem Apollos den Weg Gottes genauer auszulegen. Dann heißt es immer noch auch mit dem Kulturargument, ja, in dieser Stelle, das ist auch in 1. Korinther 11 nicht zu verstehen, dass wir da mit der Kultur argumentieren. Hier heißt es zum einen, jede Frau aber, die betet oder weissagt, jeder Mann, also nicht nur ihr Korinther, sondern im ersten Vers, 1. Korinther 1, heißt es ja, samt allen, die an jedem Ort den Namen des Herrn anrufen. Also es sind alle angesprochen. Alle, die diesen Brief jemals lesen werden, jede Frau, jeder Mann, dafür gilt das. Das ist nicht kulturell nur, weil die in Korinth eine Hafenstadt waren und da sowieso alles durcheinander waren und da einfach mal so eine Tradition war und deswegen sollte man sich da einfach auch drunter stellen. Nein, das steht hier überhaupt nicht. Das liest man da letztendlich rein. Und dann gibt es dann auch noch in Vers 10 ist das, glaube ich, dass die Frau eine Macht auf dem Haupt haben soll, darum soll die Frau eine Macht oder ein Zeichen der Macht, der Unterordnung auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Und Engel sind auch keine kulturabhängigen Wesen. Sie sind nicht von der Kultur aus abhängig. Und wir haben auch in diesen Versen wieder einen Bezug zur Schöpfungsordnung, dass nämlich dass die Frau aus dem Manne genommen worden ist und eben nicht umgekehrt. Also wir haben dort wieder einen Hinweis direkt auf das Geschehen von Adam und Eva im ersten Buch Mose. Also da haben wir ganz große Argumente, dass Paulus überhaupt nicht mit dem historischen Hintergrund argumentiert, überhaupt nicht mit dem kulturellen, auch nicht mit dem jüdischen. Er sagt, schaut einfach dahin, was am Anfang der Bibel schon steht. Und dann heißt es noch, ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Auch hier geht es eben nicht um die Kultur, sondern um die vorhergehenden Argumente des Paulus. Wenn ihr seht, was das bedeutet mit der Kopfbedeckung, wovon das ein Bild ist und warum das so wichtig ist, was ich gerade alles erklärt habe, dann ist es doch nicht anständig, wenn jetzt eine Frau, wenn ihr das überdenkt, dann ist es doch nicht anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Okay, das ist die dritte Stelle gewesen. So, und das ist etwas, was wir uns dann mal irgendwann anders vornehmen. Was ist eigentlich mit uns Männern? Ja? Jetzt haben wir viel zu den Frauen gesagt und ich hoffe einfach, dass ihr auch als Schwestern diesen Platz gerne einnehmt, weil ihr wisst, das ist so von unserem Schöpfer vorgegeben. Er hat da Absichten zum Guten. Er hat nie Gebote und Gesetze, das gibt es schon im Alten Testament. Ich habe dir die Satzung und Gesetze gegeben, dir zum Guten, steht da. Gar mehrfach, dir zum Guten. Wenn Gott also uns solche Dinge mitteilt, durch den Apostel Paulus, dann dürfen wir das mit Freuden tun. Und dann darfst du mit Freuden Frau sein und darfst das respektieren, dass das so in der Versammlung ist. Und du ehrst deinen Herrn und deinen Gott damit, wenn du es tust. Und wisst ihr, wir Brüder, wir müssen unseren Mund aufmachen. Und das ist auch nicht immer einfach. Und wie viel gibt es in unseren Versammlungen, die schweigen und nie etwas sagen? Das ist auch ein Riesenproblem. Sie haben eigentlich die Aufgabe, etwas zu sagen und zu beten und schweigen. Und das kann so viele Gründe haben, persönliche Gründe haben. Auch da muss man gucken, was das seelsorgerlich bedeutet, warum manche Brüder ihr Leben lang nicht den Mund aufkriegen. Was steckt dahinter? Auch das muss man, darüber muss man sich Gedanken machen. Aber wir Brüder haben die Verantwortung, die Speise zu geben, zur rechten Zeit. Wir sollen die Führung geben, wir können uns nicht daraus wegstehen. Ich würde das gerne manchmal. Manchmal denke ich, ich würde mich lieber irgendwo hinsetzen in der Versammlung, an die letzte Reihe, ein Kopftuch auftun und dann gucken, was die Brüder da so machen. Ja? Ja? Wirklich? Wenn du die Verantwortung spürst, du gehst am Mittwoch in die Versammlung und du weißt, da sitzen welche, die brauchen Nahrung. Ja, da kann ich nicht sagen, ja, den ganzen Tag und die ganze Woche beschäftige ich mich nicht mit Nehemia, wenn das in der Woche dran ist. Da muss ich mich mal hinsetzen, muss ich Fleiß anwenden, da muss ich gehorsam sein, da muss ich die Gaben nutzen, die der Herr gegeben hat, um zu schauen, was kann ich denn beitragen. Da sitzen Leute, die warten auf Speise und ich bin verantwortlich dafür, dass Gott hat uns die Leitung, die Führung gegeben. Oh, ich könnte da jetzt schon einen ganzen Vortrag drüber halten, aber ihr müsst ja nach Hause, ja? Aber das ist wirklich auch mal ein wichtiger Punkt, wo wir uns Brüder wirklich darüber klar werden müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir nicht meckern, wenn unsere Schwestern die Initiative ergreifen. Ich sage nicht, dass wir das jetzt rechtfertigen damit, überhaupt nicht. Aber wir müssen uns da nicht wundern, wir müssen uns an die eigene Nase packen, wenn die Situationen in unseren Gemeinden so entstehen. Es ist, weil ein Bedürfnis da ist, dass wir als Brüder dieses Bedürfnis nicht gerecht werden. Das ist das Problem. Und wir müssen diesem Bedürfnis unserer Schwestern gerecht werden. Dann fangen die gar nicht an zu sagen, ja, das können wir viel besser. Da wollen wir jetzt auch mitmachen. Und das ist wie in einer gesunden Ehe. Beide Teile müssen ihren Part machen. Du musst deinen Part auch machen, wenn dein Mann eine Kanaille ist. Oder der Mann muss seinen Part übernehmen, auch wenn die Frau nicht das tut, sich nicht unterordnet oder was auch immer. Es geht, eine gute Ehe funktioniert nur so, wenn der Mann die Frau liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und die Frau sich dann dem Manne unterordnet. Dann funktioniert eine gute Ehe. Und trotzdem muss immer der Part, er kann nicht sagen, der macht auch seinen nicht, dann mache ich auch meinen nicht. Ja, so funktioniert das nicht. Ja, ich muss trotzdem meine Frau lieben, auch wenn meine Frau sich nicht mehr unterordnet. Glücklicherweise tut sie das. Ja, aber oder umgekehrt. Ja, auch wenn ich meine Frau nicht liebe, wie Christus die Gemeinde liebt, muss sie sich trotzdem unterordnen. Aber es ist natürlich nicht so schön. Und das funktioniert auch in der Gemeinde nur so, wenn alle ihren Part übernehmen, wenn jeder das tut, was der Herr ihm gegeben hat. Dass die Frau dafür da ist, dass sie erstmal den Mann unterstützt, dass sie ihm als Hilfe, als Begleitung gegeben ist. Wir brauchen Unterstützung. Ja? Wir Männer brauchen Unterstützung von unseren Frauen, aber in einer geistlichen Art und Weise. Ihr braucht euch nicht solche Schämen sagen, nicht zu, weiß ich nicht, dass ihr eine Hilfe seid für die Männer. Wisst ihr, wer auch Hilfe genannt wird? Unser Gott, Gott ist uns unsere Hilfe. Also es ist nichts Schlimmes, eine Hilfe zu sein. Ja, ich möchte euch Mut machen an der Stelle. So, jetzt bin ich fertig. Habt ihr noch Fragen?
Eine Bemerkung. Es könnte der Vers missverstanden worden sein, wenn es heißt, dass die Frauen sich mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken sollen. Könnte so verstanden worden sein, dass wenn sie sagen, mal, wenn es darum geht, Lippenstift zu benutzen, dann eben halt nicht knallrot, sondern blassrosa. Oder beim Ohrring kleine Knopf, aber kein großer Ring. Das ist mit diesem Vers jedenfalls nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, ihr Schmuck soll sein Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. Das, was sie auszeichnet, Was man hier besonders bemerkt, ist Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. Das ist damit gemeint.
Ja.
Was bedeuten diese Begriffe genau? Bitte? Was bedeuten diese Begriffe genau? In der Besetzung, was wären passende Synonyme dafür? Uff. Ich finde die ein bisschen schwierig irgendwie. Was heißt das genau, schamhaft und sittsam zu sein? Weil sittsam kommt auch vom Wort Sitte, oder? Das ist nicht dann, also
das ja, das hat auch nicht damit zu tun. Es gibt zum Beispiel in unserer Gesellschaft ist das ein bisschen anders als zum Beispiel, wenn ich mich unter Moslems aufhalte. Mhm. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich mich unter Moslems aufhalte, auch einer Frau empfehlen, dann soll sie ruhig den Kopf die ganze Zeit bedecken. Weil das für solche Leute ist das ein Anstoß in der Sitte. Also das ist schon ein bisschen kulturabhängig. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, weil in unserer Kultur ist jetzt schon so viel Standard geworden an moralisch Unsittlichen, dass wir da auch jetzt nicht mehr sagen, wir brauchen nur zu gucken, wie die Art und Weise sich verhält, und dann ist es in Ordnung, und wenn wir dann nicht aus der Reihe tanzen, dann ist das schon gut. So ist es auch nicht. Ich denke schon, dass wenn wir mit dem Herrn leben, dann haben wir ein bestimmtes Empfinden darüber, was sittsam, was anständig ist und was nicht. Natürlich gibt es da sicherlich Unterschiede. Der eine empfindet das ein bisschen so, und der andere empfindet das ein bisschen so. Und es ist auch sicherlich ein bisschen davon abhängig, wo ich mich gerade befinde. Es ist etwas nicht sittsam in den Zusammenkünften an Kleidung, was vielleicht möglich ist am Strand. Und deswegen muss man das sicherlich in einem gewissen Zusammenhang schon sehen. Aber ich glaube schon, wenn wir mit dem Herrn leben wollen und ihn fragen, Herr, gefällt dir das, wie ich morgens mich anziehe? Gefällt dir das, Herr? Können meine Mitgeschwister, würden die sich darüber auch, würden die da keinen Anstoß dran nehmen? Würden die da auch mitgehen oder bringe ich irgendjemanden in Gefahr? Es kann ja auch sein, dass ich etwas tue, womit ich einem anderen das Risiko bringe, da vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen oder etwas zu tun, was sogar gegen sein Gewissen ist. Damit bringe ich jemand anders zu Fall. Und das sind also Fragen, die ich mir stelle. Und wenn ich mir die stelle, dann habe ich, glaube ich, damit gar nicht mehr so eine große Schwierigkeit.
Jo.
Dürfte ich noch eine Anmerkung zu dem Buch oder zu der Situation machen aus Holland? Du hast das ja zum Anlass genommen.